Was ist der Mensch? Wie konnte ich mich nur auf diese Radiosendung einlassen, kann ich da nur sagen. Jetzt fällt mir natürlich als erstes dazu Helmut Qualtinger ein, ein großer österreichischer Kabarettist und Schauspieler, der mal so schön formuliert hat, ich kann es natürlich nicht so sagen, der Mensch ist eine Sau. Ja, aber das ist natürlich wenig und zu wenig. Darüber wollen wir auch nicht sprechen. Dass er solche Eigenschaften unter Umständen vielleicht auch hat, das kann nicht Thema von einem Philosophie-Grundkurs sein. Was ist der Mensch, ist für Kant die Frage schlechthin. In ihr, in dieser Frage nach dem Menschen, versammeln sich alle Fragen nochmal. Nämlich, was kann der Mensch wissen? Was soll er tun und auf was darf er hoffen? Ja, was ist denn der Mensch nun? Es gibt die großen vier Fragen, die sich dann da auch stellen. Der Mensch und der Kosmos, also die Frage der menschlichen Endlichkeit gegen die mögliche Unendlichkeit des Kosmos. Was macht der Mensch in Raum und Zeit? Aber auch Mensch und Natur. Also was für eine Sonderstellung hat ein vernunftbegabtes Lebewesen? Wie ist das Grundgefüge der Natur? Der Mensch enthält Anorganisches in sich, ist aber auch Organisches. Er hat Bewusstsein und Geist, Mensch und Leben, ganz allgemein. Was ist mit seinem Leib und seiner Seele? Was ist mit seinem Geist und seinem Leben? Und natürlich auch eben Mensch und Gott oder Mensch und eine Überrealität. Was hat das zu bedeuten? Wie gehen wir, was ist rational in uns und was ist irrational? Und wo stehen die Grenzen des Erkennenden? Das ist für uns Menschen des 21. Jahrhunderts heute keine offensichtliche Frage mehr. Was der Mensch ist, ist in den verschiedenen ökonomischen Bereichen völlig klar. Der Mensch ist ein Teil eines großen Wirtschaftskreislaufs, sowohl als Produzent wie als Konsument. Er verfolgt Ziele, er handelt und diese Handlungen, die sollen zwar nach Kant so sein, dass seine Handlungen zum allgemeinen Gesetz erhoben werden können, aber er handelt zunächst einmal aus ganz eigensüchtigen Gründen. Er will etwas haben, er möchte irgendwo hin und diese Ziele verfolgt er unmittelbar. Und zwar ganz unabhängig davon, ob das Universum sich jetzt nun ausbreitet oder nicht, ob es an anderen Stellen auf dem Planeten zu irgendwelchen Taten und Phänomenen gekommen ist, die ihn vielleicht viel mehr interessieren sollten als dieses unmittelbare, ganz auf sich bezogene. Der Mensch ist heute viel mehr Zweck. Er ist dazu da, gewisse Dinge zu tun. Er hat einen Zweck. Und es geht schon auf Kant zurück, dass man eben aufpassen sollte, dass der Mensch eben nie nur Zweck sein sollte. Auf keinen Fall. Der Mensch hat eine Würde. Und diese Würde kann kein Zweck sein. Sie ist ihm, laut Kant, von vornherein zuzusprechen. Und in unserem Grundgesetz steht es so schön drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Genauer formuliert sollte man sagen, die Würde des Menschen sollte unantastbar sein. Es gibt viele Fälle auf unserem Planeten, wo wir alle wissen, dass die Würde der Menschen dort sehr angetastet wird. Und schon sind wir wieder mitten in der ethischen Debatte, ausgelöst durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, die wiederum hervorgerufen worden sind durch die empirischen Wissenschaften, die wir entwickelt haben, weil wir wissen wollten, was wir alles über die Welt wissen können. Wir können also wissen, sollen und hoffen gar nicht mehr voneinander trennen. Denn natürlich haben wir als Menschen noch ganz andere Dimensionen, als einfach nur zu funktionieren. Vor allen Dingen zum Beispiel dann, wenn wir krank werden, dann merken wir, wir sind ein Teil der Natur. Der Mensch ist auf jeden Fall ein Teil der Natur. Die Wissenschaften werden einem ganz genau sagen können, woher wir kommen. Heute schon. Und wir werden das auch in Zukunft weiter betreiben. Der Mensch ist ein Teil des Teils, wie es bei Faust so schön heißt, der anfangs alles war. Die Naturwissenschaften sind in der Lage, die gesamte Geschichte des Kosmos, vielleicht nicht die gesamte, aber doch in weiten Teilen die Geschichte des Kosmos so zu erzählen, dass der Mensch nach 13,82 Milliarden Jahren auf einem Planeten auftaucht als bewusstseinsbegabtes Wesen und er zu dieser ganz großen Geschichte gehört, die man erzählen kann. Also vom Urknall über die ersten Sterne, die ersten Galaxien und so weiter, die Elemente, die entstanden sind und aus denen der Mensch besteht. Der Mensch, könnte man auf die Frage, was ist der Mensch, antworten? Der Mensch besteht zu 92% aus Sternenstaub. Der Mensch ist ein Primat auf zwei Beinen. Er stammt aus einer Familie, die sich vor ein paar Millionen Jahren aufgemacht hat, sich von Afrika aufgemacht hat, und die Welt erobert hat, sogar mehrmals. Der Mensch, könnte man sagen, der stand vor 72.000 Jahren vor dem Aus, vor dem Fast-Aus, weil ein riesiger Supervulkan auf unserem Planeten eine so starke Abkühlung verursacht hat, dass nur noch wenige von uns übrig geblieben sind. Ja, der Mensch, der Mensch ist eben der Mensch, könnte man antworten auf die Frage, was ist der Mensch? Und er ist tatsächlich was Besonderes. Hegel sagt, der Mensch ist ein Tier und weil er das weiß, isst er keins mehr. Also isst mit einem S. Er isst ja noch Tiere. Der Mensch ist ein Teil der Natur, aber er ist auch der Teil der Natur, der über eine Eigenschaft verfügt, die sonst in der Natur offenbar so stark und so deutlich nicht ausgeformt wurde, nämlich er ist sich selbst bewusst. Zwar weiß man heute, dass es auch Tiere gibt mit einem gewissen Selbstbewusstsein, aber unser Selbstbewusstsein geht über alles hinaus, was man sonst an Selbstbewusstsein so kennt. Also man könnte fast sagen, wir sind arrogant selbstbewusst. Also wir beschäftigen uns sogar dauernd mit uns selbst. Die Neurowissenschaften, also die Wissenschaften vom Gehirn, die teilen einem mit, dass nur ein winziger Teil unseres Gehirns mit den äußeren Sinneseindrücken beschäftigt ist. Der größte Teil beschäftigt sich ständig mit sich selbst. Offenbar, um das Selbstbewusstsein aufrechtzuerhalten. Wer bin ich? Ja, wer bin ich? Was bin ich? Was ist der Mensch? Der Mensch ist eine merkwürdige Erscheinung. Wenn ich Vorträge über Kosmologie halte, zum Beispiel über die Frage, sind wir allein im Universum, dann ende ich oft mit der These, dass sich mit uns ein Teil des Universums danach fragt, was denn alles in ihm so drin ist. Denn wir sind ein Teil der kosmischen Geschichte, wie gesagt. Und wenn sich überhaupt irgendjemand danach fragt, ob es noch andere Bewohner auf anderen Planeten gibt, dann ist es ein Teil des Universums selbst, was sich nach sich selbst fragt. Interessant. In diesem Sinne ist die Astronomie, ist alle empirische Wissenschaft, die sich mit der Natur beschäftigt und nicht mit künstlichen Phänomenen, immer auch eine Suche nach der Antwort, was machen wir hier? Was hat der Mensch für eine Bedeutung in diesem Kosmos, in diesem riesigen Kosmos? Naturwissenschaftler werden sagen, ja, das muss ja so sein, der Kosmos muss so groß sein, sonst hätte der Kosmos ja gar nicht genügend Zeit gehabt, um die Elemente zu erzeugen, aus denen wir Menschen bestehen. Denn Elemente entstehen in Sternen, das wissen wir ja jetzt. Und die Elemente, aus denen wir bestehen, die mussten erst mal gekocht werden, also in Sternen erbrütet werden. Und deswegen, weil das Universum sich währenddessen ständig ausgebreitet hat, ist es eben heute so leer. Da musst du dich gar nicht drüber wundern. Kant hat ja diesen wunderbaren Satz geprägt, ja, dass zwei Dinge sein Gemüt also immer mit großer Ehrfurcht erfüllen, nämlich der gestirnte Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm. Wissenschaftler würden heute sagen, Kant, du musst dich nicht über den gestirnten Himmel über dir wundern. Der muss so sein, sonst wärst du gar nicht da. Kant würde sagen, aber trotzdem, dass ich überhaupt da bin und dass ich trotz aller meiner kosmischen Herkunft sogar ein moralisches Gesetz in mir verspüre, das muss mich doch zum Erstaunen bringen. Der Mensch ist das Tier, das staunt, ohne Zweifel. Es ist das Tier, das Philosophie betreibt. Und weit über seine Anschauungsformen hinaus, also über die Formen seiner alltäglichen Anschauung hinaus, tief in die Welt eingedrungen ist. In das Allerkleinste wie in das Allergrößte. Am Large Hadron Collider in der Schweiz wird Kosmologie betrieben, wenn dort Protonen mit unglaublicher Energie aufeinander geschossen werden und dabei das Higgs-Feld angeregt wird, ein Higgs-Teilchen zu erzeugen. Wenn unsere Vorstellung von der Natur richtig ist, dass die Natur eines ist, dann wird dort gemessen, wie das Universum war, eine Trillionstel Sekunde nach dem Urknall. Und das machen Menschen. Menschen verändern aber auch ihre Umwelt. Nicht unbedingt zu ihrem Vorteil für die Umwelt und letztlich auch nicht zu ihrem eigenen Vorteil. Menschen haben noch nicht erkannt, dass sie zu einem globalen Faktor geworden sind, der den gesamten Planeten verändert. So stark verändert, dass man heute von einem eigenen Erdzeitalter spricht, das nach dem Menschen benannt werden muss, dem Anthropozän. Menschen haben noch nicht verstanden, obwohl man 1968 schon zum ersten Mal mit eigenen Augen gesehen hat, dass wir alle auf einer kleinen blauen, wunderschönen blauen Kugel leben. Menschen haben noch nicht verstanden, dass wir alle in diesem Boot sitzen, umgeben von einem riesigen Universum, das sehr lebensfeindlich ist. Erst unlängst konnte man in einem wirklich fantastischen Film namens Gravity zwei Menschen sehen, was mit ihnen passiert, wenn sie alleine durchs Universum fliegen. Der Kosmos will uns überhaupt nicht da haben. Also der Mensch ist der Bewohner der Erde. Der Mensch ist derjenige, der sich fragt, was mache ich hier? Der Mensch ist der Sinnsucher. Und das versucht er mit allen Methoden, mit allem, was irgendwie möglich ist, herauszufinden, worin finde ich Sinn in meinem Leben? Finde ich Sinn in meinem Leben nur, indem ich funktioniere? Oder finde ich Sinn auch in Fragen, die sich eben nicht ökonomisch nutzen lassen? Da wird kein Wert daraus im Sinne einer wirtschaftlichen Betrachtung. Da kann kein Geld mit verdient werden, sondern es bleibt einfach nur die Erkenntnis, die man für den Rest seines Lebens möglicherweise als zielgebend sogar beurteilen würde. Und aus solchen Fragen lassen sich noch ganz andere Fragestellungen ableiten, die für uns heute von durchaus großem Interesse sein können. Wollen wir einfach so weitermachen in diesem Teil der Welt? Einfach so weiter funktionieren? Oder könnte es sein, dass die Frage, was sind wir Europäer in dem Fall, uns zu ganz neuen Zielen führt? Vielleicht sogar zu Visionen, dass unser Kontinent, der ja von der Natur sehr bevorzugt wird, wir haben kaum Erdbeben, die klimatischen Bedingungen in Europa sind fantastisch, die wirtschaftlichen Bedingungen sind fantastisch, die geschichtlichen Bedingungen sind inzwischen auch so, dass wir voller Stolz sagen können, wir haben also schon seit einigen Jahrzehnten keine Kriege mehr gehabt. Was können wir daraus lernen? Könnten wir ein Modell sein für den Menschen des 22. Jahrhunderts? Bei allen Problemen, die sich in der politischen Welt so abspielen, könnte es sein, dass es uns gelingen könnte, auf die Frage, was ist der Mensch, eine ganz neue Antwort zu geben? Der Mensch könnte ein Lebewesen sein, das tatsächlich den Planeten Erde so belebt, dass es ihn nicht zerstört. Er könnte ein Lebewesen sein, der mit anderen Lebewesen in vernünftiger Kooperation zusammenlebt. Der Mensch könnte ein Lebewesen sein, das irgendwann tatsächlich mal anfängt zu verstehen, was er ist. Zurzeit habe ich manchmal den Eindruck, sind wir eher die Lücke zwischen Affe und Mensch.